Ja, also vor ein paar Wochen, da konnten wir einen tollen politischen Triumph genießen. Wir, das sind in dem Falle die Veranstalter der Europäischen Union und ihre politisch anteilnehmende Öffentlichkeit. Der Karadzic ist geschnappt worden. Und naja, jetzt steht der Mladic noch aus und eventuell, wer diese Sendung erst als Wiederholung am Dienstag hört, vielleicht ist der Mladic bis dahin ja auch schon gefasst. Tja, die neue serbische Regierung, die lässt den Radovan Karadzic, den ehemaligen Führer der bosnischen Serben, verhaften und liefert ihn an das Tribunal in Den Haag aus. Der Mann, so hat man erfahren, war seit 13 Jahren flüchtig und war vom Freien Westen zur Fahndung ausgeschrieben, ganz buchstäblich. Für seine Ergreifung waren auf schneidigen Plakaten unter dem Titel Wanted 5 Millionen Dollar ausgeschrieben. Der serbische Geheimdienst hat auf die Belohnung verzichtet. Tja, was ist da los? Die erste Überschrift heißt: Europas Ordnungsstifter bekommen ihr Recht und verbuchen den Sieg des Guten. Für die Außenpolitiker der Europäischen Union samt ihrer mal wieder äußerst uniformen freien Öffentlichkeit ist die Überstellung Karadzics nach Den Haag eine ganz tolle Sache und die Sache selber ist ihnen sonnenklar, nämlich in folgender Hinsicht: Endlich ist einer der beiden noch lebenden drei üblen Menschen des Balkan hinter Gittern. Die drei waren, respektive sind, der schon verblichene Milosevic und der General Mladic und der also jetzt eingekastelte Radovan Karadzic, der politische Führer der bosnischen Serben seiner Zeit. Ein Kriegstreiber war das, ein Kriegsverbrecher, ein Völker- und Massenmörder, ein ethnischer Säuberer, dessen Schuld ebenso feststeht wie die Strafe, die er verdient. Jedenfalls in der Optik von dem Holbrooke, ehemaliger Chef, US-Chefunterhändler für den Balkan, der lässt sich in der Zeit vom 24.07. folgendermaßen zitieren: Einer der schlechtesten Männer der Welt, der Osama bin Laden Europas, ist endlich gefasst worden. Und das soll man also so sehen: Spät, aber immerhin kommt das Gute zu seinem Recht, indem die paar Bösewichter zur Rechenschaft gezogen werden, welche die Völker des Balkans verführt haben und ins Unglück gestürzt haben. Und da dürfen sich dann nicht nur deren Opfer freuen, obwohl mit einem verurteilten Karadzic, denen auch keine Wiedergutmachung widerfährt, sondern es dürfen sich überhaupt alle Menschen freuen, die Recht und Moral in der Staatenwelt verwirklicht sehen wollen. Zum Beispiel sagt unsere Frau Merkel, massive Menschenrechtsverletzungen bleiben nicht ungestraft. Oder die US-Regierung am 22.07.: Es gibt keine bessere Respektsbezeugung für die Opfer der Kriegsgräuel, als die Täter vor Gericht zu bringen. Tja, also das hier propagierte Szenario geht ungefähr so: Hier in den Heimatländern der Demokratie sind die guten Anwälte des Rechts, der Moral und der friedlichen Völkerverständigung versammelt. Dort gibt es ein paar handverlesene Politkriminelle, auf deren Konto, im Wesentlichen zumindest, das Massenmorden da unten auf dem Balkan gegangen ist. Also dieses propagierte Szenario, tja, mir ist dabei Folgendes eingefallen. Das erfüllt in der Tat ganz prima das Bedürfnis nach einer einfachen Weltsicht mit dem dazugehörigen griffigen Feindbild. Dieses Bedürfnis, welches, das lernen wir ja die ganze Zeit in dem politischen Unterricht, den unsere Öffentlichkeit uns verabreicht, welches eigentlich für politische Demagogen so typisch ist, für Populisten oder so etwas. Tja, unsere demokratische Öffentlichkeit unter Anleitung ihrer politischen Führung macht es genauso. Eine einfache Weltsicht mit einem griffigen Feindbild, bloß mit der politischen Sache, mit dem Machtkampf in und um das ehemalige Jugoslawien hat diese Sicht der Dinge einfach nichts zu tun.
Dann will ich mal ein paar Worte sagen über die politische Sache und den Machtkampf, der in Jugoslawien stattgefunden hat. Und da kann man mal Folgendes festhalten. Leute wie der Karadzic, der Mladic oder der Milosevic, das waren die Führer der Serben, das waren sicherlich alles andere als angenehme Zeitgenossen. Auch die waren nationale Politiker und Militärs, die in führender Position den serbischen Staatswillen verkörperten. Ihr Programm war die Durchsetzung einer neuen Staatsgewalt als möglichst mächtiger Erbin des alten jugoslawischen Vielvölkerstaates. Und bei diesem Programm und dafür dieses Programm haben sie auf ein Volk gezählt als ihr Volk und sie konnten auf dessen loyale Gefolgschaft zählen, auf den Nationalismus von unten also. Zu einer gelungenen Verführung gehören schließlich immer zwei Seiten. Und in diesem Sinn haben diese drei Figuren, also der Karadzic, der Mladic und der Milosevic, ihre Volksgenossen in einen Kampf um die Reichweite ihres zukünftigen Staates kommandiert. Gegen ihre Feinde, die das Gleiche vorhatten, nämlich ein maximales Territorium unter ihrer exklusiven Verfügungsgewalt. Und diese Feinde waren genauso gestrickt, nämlich ebensolche völkischen Staatsgründungsprojekte, die das Recht der Kroaten, der Bosniaken und anderer, die da unten herumgekämpft haben, gegen das Recht der Serben stellten. Die militärische Eroberung von Stadt und Land sowie deren ethnische Säuberung von den alten Nachbarn, die plötzlich zu falschen, qua politischer Definition feindlichen Volksgruppen geworden waren, galten wie kriegsüblich als die probaten Mittel zu dem Zweck, die eigentliche politische Verfügungsgewalt über das beanspruchte Territorium samt Inventar zu konsolidieren. Also in diesen Betreiben haben sich die Figuren auf der serbischen wie auf der bosnischen oder kroatischen Seite nicht unterschieden. Aber mit dem Anliegen, mit diesem Anliegen, mit diesem serbischen Anliegen, befanden sich Karadzic und seine Volksmannschaft nicht nur im Kampf gegen Kroaten und Bosniaken, sondern zugleich im Kampf gegen ein Ausland, das in der übermächtigen Gestalt der EU und NATO den Separatismus in und gegen den alten jugoslawischen Staat ins Recht gesetzt, ermuntert und gefördert hat. Also sie hatten zu kämpfen gegen ein europäisches Großmachtprojekt, dessen Anführer die Zerlegung des postkommunistischen Jugoslawien die Gelegenheit sahen, die Herrschaftsverhältnisse auf dem Balkan in ihrem Sinne neu zu regeln. Zur Erinnerung oder zur Erläuterung für die Leute, die das damals vielleicht nicht mitbekommen haben. Die Europäische Union hat zunächst die Selbstbestimmung der diversen Ethnien auf ihre Fahnen geschrieben. Also der Bosniaken, der Kroaten, der Kosovaren und so weiter, was es alles da unten noch gibt, Albaner. Also das hatte sie auf ihre Fahnen geschrieben und sie wollte mit der Geburtshilfe für lauter neue Kleinstaaten auch Serbien auf eben einen solchen Kleinstaat reduzieren und die Unterordnung der Region unter ihr kontinentales Benutzungs- und Kontrollregime betreiben. Und dafür wurde sie auch selber militant, um die Unterwerfung der stärksten Kriegspartei, der Serben nämlich, unter ihr Konstrukt eines multiethnischen Bosnien-Herzegowina zu erzwingen. Dass Karadzic und seine Mannen sich dem Friedensdiktat des Westens nicht freiwillig beugten, sondern mit ihren Eroberungen die Kriegsbereitschaft der westlichen Allianz testeten, führte zum ersten massiven Bombardement der NATO in ihrer Geschichte. Der politische Zweck, die Machterweiterung der EU, heiligt also auch hier, mitten im Land der Menschenrechte, alle Mittel, was denn auch sonst.
Ja, und heute befassen wir uns mit einem Triumph, den der freie Westen in jüngster Zeit genossen hat und mit dem entsprechenden Triumphgeheul begleitet hat, dass nämlich der Karadzic, der frühere Anführer der bosnischen Serben, endlich nach 13 Jahren gefangen und dem Völkertribunal in Den Haag überstellt worden ist. Bisher war unser Befund, mit den tatsächlichen politischen Interessen, die die politischen Vorgänge seinerzeit auf dem Balkan mit diversen Balkankriegen geleitet haben, da hat dieser Triumphalismus unserer Öffentlichkeit überhaupt nichts zu tun, sondern der folgt einem einfachen Weltbild, dass nämlich wir, die Guten, mit unseren Interessen auch die moralisch Guten sind und der Gegner, der Feind, ein Erzverbrecher gewesen ist, der nun endlich seiner gerechten Strafe zugeführt wird, wodurch alle moralisch hochwertigen Menschen höchst befriedigt sind. Übrigens diese Abteilung Feindbild, dass sich da niemand täuscht, die wird hier ausgepinselt nach allen Regeln der Feindbildkunst. Bloß mal zur Illustration ein Zitat, das habe ich gefunden in der Süddeutschen Zeitung vom 23.07. dieses Jahres. Ihr wisst ja, Süddeutsche Zeitung, das liberale Weltblatt aus München, die kommentiert das Aufgreifen des Karadzic, beziehungsweise was das für einer gewesen sein soll, wie folgt. Zitat: Wie ein Intellektueller, ein Dichter, ein Psychiater und kluger Kopf, als den man ihn beschrieb, wirkte er nicht. Sein Gesicht war groß, mit kantigem Kiefer. Man erkannte die einfache Herkunft. Er war ja nicht einmal ein Serbe. Er war als verarmter Bauernbub aus den Hügeln von Montenegro als 15-Jähriger nach Sarajevo gekommen. Zitat Ende. Süddeutsche Zeitung. Also offensichtlich im Hirn eines Schreibers der Süddeutschen Zeitung, der hat eine genaue Vorstellung, wie ein Intellektueller, ein Dichter, ein Psychiater und kluger Kopf auch äußerlich auszusehen hat. Wahrscheinlich irgendwie total feingeistig oder so etwas. Jedenfalls nicht mit großem Gesicht, nicht mit kantigem Kiefer. Zumal man laut Süddeutscher Zeitung an großem Gesicht und kantigem Kiefer die einfache Herkunft erkennt. Ich kann mir nicht helfen, mich erinnert diese Sorte Feindbildpflege an rassistische Tiraden, die man aus früherer Zeit her noch kennt. Er war ja nicht einmal ein Serbe, sagt die Süddeutsche Zeitung, sondern als verarmter Bauernbub aus Montenegro ist er überhaupt erst da hingekommen. Also da gibt es kein Vertun. Das Feindbild wird allen Ernstes ausgemalt mit allen dazugehörigen Emblemen und Insignien, die einen an Rassismus denken lassen. Das ist in unserer demokratischen Öffentlichkeit ganz und gar nicht ausgestorben. Und gerade dann, wenn die sich in dem Triumphgeheul drüber ergeht, dass ein in ihrer Optik Menschenschlechter endlich seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Naja, ich sage euch eines. Ich will mich wirklich nicht einmischen in die Frage, wer eigentlich Schlimmeres angerichtet hat, im Sinne der gezählten Schandtaten, der Toten und Verelendeten, die an diesem Schauplatz angefallen sind. Ob das die ethnischen Säuberer gewesen sind, à la Karadzic, seinerzeit für Serbien, oder, um diese kleine Erinnerung mal loszuwerden, die ethnischen Säuberer der anderen Seite, etwa der Tudjman für Kroatien oder der Izetbegovic für die bosnischen Moslems, die aber die Anerkennung der westlichen Hauptmächte genossen haben und deswegen auch eines ehrbaren, natürlichen Todes gestorben sind. Ja, oder ob überhaupt bei diesen Schandtaten, bei der Produktion von Toten und Verelenden, ob da überhaupt nicht die NATO-Alliierten, die ja für die europäische Friedensordnung eingestanden sind, den meisten Schaden angerichtet haben. Nämlich mit ihren Bombardements seinerzeit, 1995 und dann 1999, 3 Monate lang gegen Serbien. Das heißt gegen Industrie, Energieversorgung, Medien, Brücken und Straßen dieses Landes, mit den natürlich unvermeidlichen Kollateralschäden an Zivilisten. Also in die Frage möchte ich mich wirklich nicht einmischen. Weil die Opfer der einen Seite sprechen schließlich nicht für eine Parteinahme zugunsten der anderen Seite. Klar ist jedenfalls, für die Sieger in diesem Konflikt, für die USA und die Europäische Union, da steht mit dem Sieg auch die Antwort auf die Schuldfrage. Also auf die Rechtfertigungsfrage dieses Krieges, bombenfest, sodass auch die vom Westen produzierten Opfer, so massenhaft sie auch anfallen, dem Feind zur Last gelegt werden. Der ist schließlich für alles verantwortlich, weil er nicht freiwillig kapituliert und uns zur Anwendung von kriegerischer Gewalt gezwungen hat. Und die Völker und Menschen, deren Leben oder Lebensstandard bei dem Luftkrieg gegen Restjugoslawien auf der Strecke bleiben, die müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich von falschen Führern haben verführen lassen. kommt zu dem Befund, von vorne bis hinten verlogen ist das Geschichtsbild, das derzeit in den zivilisierten Gegenden unseres EU-Europa präsentiert wird. Dass ein paar serbische Politkriminelle so lange das Unheil auf dem Balkan geschürt haben, bis wir, das heißt unsere verantwortlichen Politiker, endgültig nicht mehr wegschauen konnten, sondern dem Schlachten Einhalt gebieten mussten. Diese Story ist nichts anderes als das Revival des alten Feindbildes, welches den mehr als gerechten NATO-Krieg gegen das Böse in unserem ureigensten Hinterhof als eine humane Pflicht und Schuldigkeit der Gutgesinnten hochleben ließ. Mit dem Menschenrecht und Völkerrecht, das die universelle Gültigkeit der westlichen Herrschaftsprinzipien behauptet und die aller Welt verordnet. Also mit dem Menschen- und Völkerrecht bestehen die kapitalistischen Erfolgsnationen des Westens auf ihrer Zuständigkeit für die passende Gewaltordnung anderswo. Das heißt, für die ihnen passende Gewaltordnung jenseits ihrer Grenzen, aber in ihrem Zuständigkeitsbereich. Als überlegene Partei setzt sich das mit den USA verbündete Europa höchst selbst in die Position des berufenen Richters, Anwalts, Zeugen und Vollstreckers und verteilt Territorien, Landesgrenzen, Lizenzen oder Verbote für Völkerschaften an die diversen Herrschaftsinteressenten vor Ort und betreibt auch den Wechsel der Regime, die sich nicht daran halten. Das ist der imperialistische Grund für das Wirken des Westens, nicht bloß auf dem Balkan. Und die Anspruchshaltung, alles hört auf unser Kommando, die kleidet sich ein in die Anspruchshaltung einer universellen Geltung der Menschenrechte, also der Herrschaftsprinzipien, nach denen wir hierzulande bei uns selber verfahren. In dem Sinne kann man also durchaus zu Recht sagen, dass die Anklage gegen Leute wie den Karadzic von wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter als die zeitgemäße Variante von Siegerjustiz zu gelten haben. Bloß darin geht die Leistung des Menschenrechts und des Völkerrechts, wie es dann in Den Haag gepflegt wird, noch längst gar nicht auf. Das ist weder da bloß für die moralische Genugtuung von Leuten, die immer schon genau wissen, wo das Gute und wo das Böse sitzt. Es ist auch nicht bloß da für die diplomatischen Geplänkel, die die beteiligten Interessenten über Krieg und Frieden ausführen, sondern das Menschenrecht und Völkerrecht ist darüber hinaus auch noch geeignet für eine ganz aktuelle politische Funktion. Diese politische Funktion besteht in unserem Falle darin, eine noch nicht vollendete Aufgabe, nämlich den Wechsel eines unpassenden Regimes in Belgrad vollends zu Ende zu bringen. Und dafür steht die Kontinuität des Feindbilds vom hässlichen Serben. Anhand der Figuren eines Karadzic und Mladic wird ein auch aktueller serbischer Staatswille diskreditiert, der die geforderte Unterwerfung unter die westlichen Vorgaben bislang verweigert.
Unser Thema heute, habt ihr ja gerade schon mal gehört, geht um den Herrn Radovan Karadzic bzw. seine Auslieferung an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag und was man darüber alles lernen kann. Und für die zweite Hälfte heute habe ich die Überschrift gewählt: Das Gute ist, dass die Neuausrichtung der serbischen Politik gemäß den Imperativen der EU vorankommt. Dafür steht nämlich die Verhaftung von Karadzic und die Siegesfeiern, die daran abgezogen werden. Denn der wahre Grund zur Freude, welche die Sachwalter europäischer Balkanpolitik seit der Verhaftung Karadzic an den Tag legen, ist nämlich auch gar kein Geheimnis. Sie diagnostizieren nämlich einen entscheidenden Fortschritt in dem handfest imperialistischen Anliegen, den Widerstand des serbischen Nationalismus zu brechen. Das will ich an ein paar Punkten erläutern. Nach der Ablösung des Nationalisten Kostunica durch den Präsidenten unserer Wahl, der Wahl der Europäischen Union, den Reformer Tadic, ist nun auch noch in Serbien eine proeuropäische Regierung zustande gekommen. Und das ist ein besonderer Witz, trotz der gerade amtlich vollzogenen Enteignung Serbiens um einen Teil seines Staatsgebietes, den Kosovo, und trotz aller Erfolge der radikalen Nationalisten bei den Parlamentswahlen. Und diese Regierung ist ausgerechnet mit Hilfe der Sozialistischen Partei des ehemaligen Oberbösewichts Milosevic zustande gekommen, die also ebenfalls auf eine konstruktive, also proeuropäische Linie eingeschwenkt ist. Die gewendeten Sozialisten, also die ehemalige Partei von Milosevic, die gewendeten Sozialisten haben tatsächlich der sofortigen Auswechslung des alten Geheimdienstchefs zugestimmt, der die Kriegsverbrecher wie Karadzic beschützte und gemeinsam mit den Demokraten den ewigen Flüchtling prompt zur Aburteilung nach Den Haag überstellt. Die serbischen Machthaber sind damit endlich auf die europäischen Bedingungen jedweder Kooperation eingegangen, was die verantwortlichen Regenten in Berlin, Paris oder Brüssel als Richtungsentscheidung zugunsten der Europäischen Union zu würdigen wissen. Nämlich als eine kluge Weichenstellung im wohlverstandenen Interesse des serbischen Volkes, die endlich das Recht und die Richtlinienkompetenz der EU respektiert, den stolzen Serben in ihren Platz und ihre Rolle in Europa zuzuweisen. Also das Verhältnis ist klar. Die Serben bekommen dann Recht und werden darin gelobt, dass sie sich der Richtlinienkompetenz der EU unterstellen und das zum Beispiel mit der Auslieferung von Karadzic demonstrieren. Im Übrigen tut die EU so, und darin hat sie wohl auch nicht ganz Unrecht, dass der serbische Rumpfstaat die von der EU kontrollierte Eigenstaatlichkeit des Kosovo ebenfalls de facto anerkannt habe. Und da ist es auch egal, ob Tadic und die Belgrader Regierung den Vorbehalt zum ewigen Besitzstand Kosovo auch förmlich aufrechterhalten. Und zu guter Letzt Serbien hat, so sehen es jedenfalls die EU-Verantwortlichen, lobenswerterweise zugleich eine strategische Entwicklung getroffen, und zwar gegen seinen alten Freund Russland, welches sich als alternative Betreuungsmacht angeboten und anempfohlen hatte und so durchaus störenden Einfluss mitten in unserem Hinterhof hätte nehmen können. Da sind sich die Europäer jetzt sicher, das haben sie erfolgreich ausgeschaltet.
Wir befassen uns heute mit der Verhaftung von Karadzic und seiner Auslieferung nach Den Haag und waren zuletzt so weit vorgedrungen zu sagen, ganz jenseits von dem politmoralischen Triumphalismus, der hierzulande abgezogen wird, hat diese Anspruchshaltung, Karadzic und Mladic gehören nach Den Haag, noch eine durchaus handfeste politische Funktion. Daran wird nämlich einerseits dem verbliebenen Serbien und seinen politischen Anführern deutlich gemacht, ihre Unterwerfung unter die Vorgaben der Europäischen Union gehen bislang noch nicht weit genug. Und andererseits wird auf diese Art und Weise klargemacht, Serbien hat sich vollends an die Vorgaben der Europäischen Union anzupassen. Vorher kriegt es die einschlägigen Kujonierungen nicht los. Für all sowas steht die Auslieferung von diesem doch längst seit 13 Jahren entmachteten Politiker Karadzic. Dabei nehmen es die amtierenden Politiker der EU durchaus zur Kenntnis, dass diese Maßnahme, die Serben fassen Karadzic und liefern ihn aus, keiner reuevollen Selbstkritik an den kriegerischen Selbstbehauptungsanstrengungen der Serben entspringt, sondern einer politischen Berechnung. Die geht folgendermaßen: Serbien zahlt den Preis, um sich Zutritt zur Europäischen Union zu verschaffen, zu der politökonomischen Großmacht also, die nun mal über Erfolge und Misserfolge der Nationen des Kontinents Europa ganz maßgeblich entscheidet. Davon verspricht sich der geächtete und wirtschaftlich ruinierte Rumpfstaat Serbien die Chance zu nationaler Erholung. Er erhofft sich nicht nur Fördergelder und Kapitalzufluss, sprich das Erwachen auswärtiger Geschäftsinteressen an Serbien und seinem arbeits- und konsumfähigen Menschenmaterial, sondern Serbien verspricht sich auch die Perspektive, politischen Einfluss und Mitbestimmungsrechte zurückzugewinnen. Also wohlgemerkt, was bei uns auch sehr gerne verkauft wird als Antrag oder Wunsch Serbiens selber, Beitritt zur EU, dem nachzukommen, dann gewissermaßen eine Gnade der Europäer wäre, diese Außenseiter teilhaben zu lassen an dem wirtschaftlichen und politischen Erfolg des europäischen Blocks. So wird das gerne dargestellt. Das ist der Sache nach nichts anderes als, Serbien muss sich die untergeordnete Teilhabe an dem europäischen Club schwerstens verdienen, und zwar verdienen A, indem es sich sämtlichsten ökonomischen und politischen Vorgaben aus Europa unterwirft, die für alle Beitrittskandidaten zur EU immer schon gegolten haben und weiterhin gelten. Also ein sehr einseitiger Anpassungsprozess der Beitrittskandidaten an den schon vorhandenen Club. Und B, im Falle Serbiens, noch verschärft dadurch, dass Serbien eine politische Wiedergutmachung für seine Widerspenstigkeit gegenüber den am Ende mit Krieg durchgesetzten Richtersprüchen der Europäischen Union ableisten muss. Das ist der Klartext, der Inhalt der Berechnungen, einerseits aus Brüssel, andererseits aus Belgrad. Die Belgrader Berechnungen, die verwenden die in Berlin, Paris und Brüssel ansässigen Zuweiser von Funktionen, Mitteln und Status als Hebel. Sie entnehmen der Überstellung des Karadzic, die von ihnen ja verlangte, demonstrative Abkehr von jenem in unserer Optik verbrecherischen Nationalismus, den die Serben unter diesem Führer betrieben haben. Und wenn die späte Erfüllung dieser Bringschuld auch vielleicht nicht aus Überzeugung, sondern aus Not erfolgt, so geht das schon in Ordnung. Das beweist nämlich den Führern Europas, dass auch dieser störrische Restposten der ehemaligen Balkanmacht, Ex-Jugoslawien, keine tauglichen Alternativen zur Unterwerfung unter die EU- und NATO-Aufsichtsmächte sieht. Zufrieden stellen sie fest, dass die Politik der systematischen Erpressung, die Fortsetzung des Krieges mit friedlichen Mitteln, wirkt. Die Strategie von Zuckerbrot und Peitsche, wie das der politische Fachmann zynisch ausdrückt, also sprich das großzügige Angebot, Serbien bei Wohlverhalten in die EU einzugemeinden, ansonsten gnadenlos zu ruinieren und als geächtete Enklave, umgeben von blühenden feindlichen Landschaften und NATO-Stützpunkten, zu isolieren. Diese Strategie zeitigt ihre Früchte. Und so habe ich den Eindruck, dass die Feier dieses Meilensteins auf dem Wege zu einer endgültigen Balkanordnung, welche europäische Politiker am Fall Karadzic abziehen, nicht zuletzt den Machtpotenzen gilt, die man sich selber attestiert. Die massive Einflussnahme auf die inneren Kräfteverhältnisse im Lande, die Drohungen gegen die von uns sogenannten Ewiggestrigen, umgekehrt die präventive Belohnung der proeuropäischen Parteien, die für den korrekten Ausgang der demokratischen Wahlen bürgen sollte. All das beinhaltete ja durchaus das Risiko, auf diese Weise den von uns sogenannten nationalistischen Kräften in Serbien Recht zu geben, die vor der Auslieferung Serbiens an eine serbenfeindliche EU warnen und so die Radikalen dort an die Macht zu bringen, möglicherweise gar einen Bürgerkrieg dort zu provozieren. Naja, bis dato muss man feststellen, es ist anders gekommen. Die unterwerfungsbereiten serbischen Kräfte setzen sich in Belgrad an allen Fronten durch und sogar die radikale Partei, deren Vorsitzender Šešelj ja auch schon ein paar Jahre in Den Haag einsitzt, die hat sich darüber gespalten und ihr Präsidentschaftskandidat von neulich, dieser Nikolic, der hat jetzt seine eigene Partei gegründet mit der Begründung, an Europa führt auch für serbische Nationalisten kein Weg vorbei. Nach der Seite hin also ein durchaus schöner Erfolg, dass auch der Abweichler gegen die von der EU verhängte Balkanordnung keine Alternative dazu kennen mag, sich diesem Club anzunähern und dafür den verlangten politischen Preis zu zahlen. Das genießen europäische Politiker, dass die Rechnung der EU in Bezug auf Serbien fürs Erste jedenfalls aufgeht. Das beweist den führenden europäischen Politikern, dass ihre Macht wirkt. Und zwar eine von ihnen sogenannte weiche Macht, Soft Power, die sie unter Rückendeckung der harten US-Militärgewalt zum Einsatz bringen, dass die sehr wohl für imperialistische Effekte taugt. Die EU ist kein Papiertiger, allen Unkenrufen zum Trotz, die vor allem vom großen Freund aus USA rüberschallen. Naja, und dann freut man sich, wenn beispielsweise die New York Times nicht umhin kommt, der Soft Power, die von Europa auf Serbien ausgeübt wird, zu attestieren, dass sie wirksam ist. Zitat aus der New York Times vom 23.07. Europa begrüßte die Verhaftung von Karadzic nicht nur als einen Sieg des internationalen Rechts, sondern auch als Bestätigung der bevorzugten Doktrin des Kontinents, Soft Power. Das ist ein großer Erfolg für Europa, sagte Bernard Kouchner, der französische Außenminister. Europas Ansatz hat funktioniert. In den letzten Monaten hat die Europäische Union geholfen, eine pro-westliche politische Partei bei den Wahlen Serbiens zum Sieg zu führen und gleichzeitig bewiesen, dass es mächtige Anreize besitzt, um die Auslieferung mutmaßlicher Kriegsverbrecher zu erreichen. Die Verhaftung von Mr. Karadzic demonstriert, wie effektiv die Hebel der Union sein können, besonders in Bezug auf Nachbarstaaten, die Ambitionen haben, der EU beizutreten. Zitat New York Times, Ende. Also das ist doch klasse, wenn man vom Sprachrohr des Partners respektive Konkurrenten der Weltmacht USA solche Komplimente erhält. Das freut die um ihre Handlungsfähigkeit bemühten europäischen Führer. Und zwar über den aktuellen serbischen Fall hinaus. Die exemplarische Botschaft, die lautet: Widerstand gegen die legitime EU-Kontrollmacht über gutes Regieren in Europa ist zwecklos.
Also, wir kommen zu einem Fazit. Unser heutiges Thema war die Auslieferung, die Verhaftung und Auslieferung des Herrn Karadzic, des ehemaligen bosnischen Serbenführers, nach Den Haag. Und als Fazit habe ich mir Folgendes überlegt. Wir haben ja gerade schon darauf hingewiesen, die Übergabe von Karadzic gilt der Europäischen Union als der Aufsichts- und Kontrollmacht für den gesamten Kontinent, als Bestätigung ihres eigenen Kurses und nicht etwa als die volle Einlösung der serbischen Ringschuld. Insofern besteht die Europäische Union und ihre Führer vor allem darauf, dass die Pressionen gegen Serbien weitergehen müssen. Ihr Standpunkt heißt, das war der erste Schritt, den Serbien getan hat, dem müssen weitere folgen. Damit es nicht bei dem demonstrativen Akt bleibt, mal einen überfälligen Kriegsverbrecher auszuliefern, sondern das Demonstrierte, nämlich die verlangte Unterordnung, auch voll und ganz vollzogen wird. Dazu habe ich noch ein passendes Zitat gefunden, und zwar am 30.07., diesmal in einer spanischen Zeitung. Da heißt es, Zitat, die Europäische Union weigerte sich gestern, Serbien für die Ergreifung Karadzic zu belohnen und bestand darauf, dass Belgrad vor einer Aufhebung der Handelssanktionen seine vollständige Kooperation mit dem Internationalen Strafgerichtshof von Den Haag beweisen muss. Zitat Ende. Also es ist nicht etwa so, dass man aus purer Freude über den errungenen Erfolg über den serbischen Nationalismus schon sagt, okay, du bist aufgenommen, Serbien, in die Gemeinschaft der von uns akzeptierten Länder, sondern jetzt besteht die EU darauf, es muss eine glaubwürdige Abrechnung mit den Kräften der Vergangenheit geben, sprich mit dem nationalen autonomen Machtanspruch Serbiens. Das steht noch an und das steht noch aus. Insofern bleiben alle Sanktionen, die die EU gegen Serbien verhängt hat, bestehen. Das versprochene Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen tritt nicht in Kraft und auch das darin enthaltene Handelsabkommen liegt weiter auf Eis. Was wollen die EU-Macher eigentlich noch? Was wollen sie? Also was fehlt ihnen? Sie sagen es ganz offen, jetzt warten wir, also wir, die sind die Europäer, auf Mladic und den Rest der gesuchten Verbrecher. Der Ex-General der bosnischen Serben ist deshalb ein so interessanter Mann, weil er, angeblich oder wirklich, fest im militärischen und geheimdienstlichen Apparat Serbiens verankert ist und von diesem entschieden geschützt wird. Dieser harte Kern der Staatsgewalt gehört gesäubert und gefügig gemacht. Die Verhaftung der Symbolfigur Mladic soll dafür der Katalysator sein. Ein Härtetest im Rahmen des Qualifizierungsprozesses Serbiens für Europa. Wir, also die EU, erwarten ferner, dass damit der Auftakt gemacht wird für eine ordentliche moralische Vergangenheitsbewältigung von Führung und Volk. Also sie sollen nicht nur ganz praktisch ihren Kotau vor der EU ablegen, sondern sie sollen eine offizielle weltöffentliche Selbstanklage führen und ihre Vergangenheit wegschmeißen. Dazu gehört unter anderem, dass diese Ethnie sich nicht länger als Opfer sehen soll, wie sie sich das seit ewig angewöhnt hat, sondern als Täter. Sie soll alle Schuld für den Krieg, den man Serbien angetragen hat, auf sich nehmen und demütig auf unsere weiteren Forderungen warten. Zur Neuausrichtung der politischen Staatsräson gehört, dass die Serben mit ihrem Rechtsbewusstsein brechen, welches verfehlte Ansprüche hochhält. Dann und nur dann können sie wieder in den Kreis der zivilisierten und respektierten Nationen aufgenommen werden und konstruktiv zur Stabilisierung des Balkans beitragen. Letzteres, die Stabilisierung des Balkans, das ist die Chiffre für den Dienst an der künftigen Machtentfaltung der EU, für den auch Serbien fest eingeplant ist. Die Liquidierung des dafür unpassenden, eigensinnigen Nationalismus, das ist er, der Sieg des Guten über das Böse. Ein Sieg, der entsprechend inszeniert wird, indem Karadzic und Co. vors UNO-Tribunal geschafft und dort schön rechtsförmig verurteilt wird. Der Kampf fürs Menschenrecht ist eben das Gütesiegel der raumgreifenden politischen Gewalt, die fremde Staaten und deren Menschen für sich in Beschlag nehmen will.